Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem wirtschaftspolitischen Schwerpunkt hat der Deutschlandbesuch von US-Präsident Obama begonnen. Gemeinsam mit Kanzlerin Merkel eröffnete er am Abend in Hannover die weltgrößte Industrieschau, die Hannover Messe, deren Partnerland die USA in diesem Jahr sind. Beide hoben die Bedeutung des umstrittenen Freihandelsabkommens TTIP für die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen hervor. In einem ersten Gespräch mit Merkel im Schloss Herrenhausen ging es aber auch um die Flüchtlingskrise und den Krieg in Syrien.
Am frühen Nachmittag begann das bilaterale Treffen mit Präsident Obama im Schloss Herrenhausen mit militärischen Ehren. Über die Themen des Besuchs war im Vorfeld viel spekuliert worden. Der US-Präsident wolle das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP voranbringen, hieß es. Nach fast 2 Stunden in herzlicher Atmosphäre waren es aber dann doch vor allem Sicherheitsfragen, die Merkel und Obama beschäftigt hatten. Der US-Präsident und die Kanzlerin waren sich in der Bekämpfung des Terrors in Syrien schnell einig.
So hat natürlich eine zentrale Rolle eingenommen das Thema Syrien, wo wir gemeinsam den politischen Prozess unterstützen, der vorangebracht werden muss, die Genfer Gespräche. Und ich sehr sorgenvoll bin, dass der Waffenstillstand jetzt in den letzten Tagen nicht gehalten hat und dass es wieder Kämpfe in Aleppo und in anderen Stellen gibt.
Der amerikanische Präsident zeigte sich von der Situation in den Krisengebieten sichtlich betroffen. Wir alle nehmen großen Anteil an der tragischen Situation in Syrien, sagte Obama, dieser humanitären Tragödie, die dort stattfindet. Ich lebe damit Tag ein, Tag aus, ich lese das jeden Tag. Ich spreche mit Menschen, die Leid erleben oder Zeugen davon werden. Mit der Türkei sind wir im ständigen Kontakt. Im Anschluss hat Obama, dessen Amtszeit Ende des Jahres endet, die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe eröffnet. Die USA sind in diesem Jahr Partnerland und mit fast 500 ausstellenden Unternehmen angereist. Der amerikanische Präsident warb hier für das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Ich bin hier und wir sind hier, weil wir bereit sind, mehr Geschäfte mit Deutschland zu machen, mit Europa und mit der ganzen Welt. Morgen werden die Gespräche mit den Staatschefs aus Italien, Frankreich und England vertieft.
Zum Besuch des US-Präsidenten Barack Obama jetzt live aus Hannover, Thorsten Habke.
Dieser erste Besuchstag endet, wie es bei einer Messeeröffnung üblich ist, mit einem Essen im kleinen Kreis auf Einladung der Kanzlerin hier im Schloss Herrenhausen. Zu Gast sind die Chefs der wichtigsten Unternehmen aus Deutschland und den USA. Und genau dieses Forum hat sich Barack Obama bei seinem Besuch gesucht, denn er will die guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA betonen. Und er hat ganz deutlich gemacht, dass er sich dafür einsetzen will, dass es beim Freihandelsabkommen TTIP jetzt vorangeht. Er verstehe zwar die Kritiker, die eine Absenkung der Standards befürchten, aber, sagte Obama, er wolle dieses Abkommen mit hohen Standards. Auffällig, das gute Verhältnis offenbar zwischen Barack Obama und der Kanzlerin. Immer wieder sah man sie miteinander scherzen. Sie lobten sich für ihre Verlässlichkeit. Merkel betonte, Barack Obama habe großen Einsatz für das Klimaschutzabkommen geleistet. Obama lobte die Kanzlerin für ihre Flüchtlingspolitik. Beide haben ein großes Interesse, das Verhältnis zwischen beiden Ländern zu stärken. Und das soll auch das Signal sein, was hier von Hannover ausgehen soll. Und damit zurück zu Linda Zervakis in Hamburg.
In der ersten Runde der Präsidentenwahl in Österreich hat die rechtspopulistische FPÖ einen Erfolg verbucht. Ihr Bewerber Norbert Hofer erhielt nach Auszählung fast aller Wahlzettel mit Abstand die meisten Stimmen. Die Entscheidung über das Amt des Bundespräsidenten fällt aber erst in einer Stichwahl im Mai. Hofers Herausforderer wird der von den Grünen unterstützte Kandidat van der Bellen. Einen Dämpfer gab es heute für die Bewerber der schwarz-roten Regierungskoalition.
Blaue Balken, schießt in die Höhe.
Jubel in der Wiener Parteizentrale der Rechtspopulisten. Ihr Kandidat Norbert Hofer hat mit über 35% das beste Bundesergebnis für die FPÖ bei einer Präsidentschaftswahl erzielt. In seinem Wahlkampf hatte er sich auf die Themen Grenzsicherung, Flüchtlinge und Islam konzentriert.
Es ist meine Meinung, Der Islam ist kein Teil von Österreich. Der Islam ist kein Teil von Österreich.
Eher verhalten die Freude bei den österreichischen Grünen. Ihrem Kandidaten Alexander Van der Bellen hatte man in den Prognosen weit höhere Zustimmung vorausgesagt. Am Ende aber kam er nur auf etwas über 21%.
Ach, das tut natürlich weh. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, ich gehe als Außenseiter in diese Wahl. War dann positiv überrascht über die Breite der Zustimmung.
Ein regelrechtes Debakel offenbarte sich für die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP an diesem Wahlabend. Sie fuhren das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Bundespräsidentenwahl ein, mit der Ankündigung personeller Konsequenzen.
Ich ziehe die Konsequenz und lege jetzt alle meine politischen Ämter zurück, scheide aus.
Jetzt tun wir mit dem heutigen Abend entsprechend vorbeigehen lassen und dann beginnen wir zum Nachdenken.
Die Stichwahl am 22. Mai wird Gewissheit bringen, wer in den Dienstsitz an der Wiener Hofburg einziehen wird. Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen.
In Serbien wird heute vorzeitig ein neues Parlament gewählt. Regierungschef Vučić will sich damit mehr Rückhalt für seinen Annäherungskurs an die Europäische Union verschaffen. Seit gut 4 Monaten laufen Verhandlungen über einen EU-Beitritt des Landes. Ein erneuter Wahlsieg der regierenden Fortschrittspartei gilt als wahrscheinlich. Die Ultranationalisten von Vojislav Šešelj kämpfen um den Einzug ins Parlament. Šešelj war erst kürzlich vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag freigesprochen worden. Neben der SPD will auch die FDP im Wahlkampf mit dem Thema Rente punkten. Die derzeitige Debatte in der Koalition berge die Gefahr, dass die Rente nicht sicher, sondern instabil werde, kritisierte heute FDP-Chef Lindner. Bundesarbeitsministerin Nahles erteilte unterdessen Forderungen aus der Union nach einem höheren Renteneintrittsalter eine Absage. Den Vorstoß von Finanzminister Schäuble nannte sie im Interview der Bild am Sonntag lebensfremd.
Den Jungen gehört die Zukunft. Doch im Wahlkampf wollen die Parteien vor allem um die Älteren werben. Auch die FDP will die Rentenreform zu einem zentralen Thema machen. Jeder solle schon ab dem 60. Lebensjahr entscheiden können, wann er in Rente geht und abhängig davon mehr oder weniger Geld bekommen.
Ein Rentensystem muss für alle gerecht sein. Und deshalb geht kein Weg an der Aussage vorbei. Die private Vorsorge ist notwendig. Der Staat kann den Lebensstandard im Alter nicht garantieren.
Das heißt, auch die Riester-Rente reformieren. Die CSU hat sie in Frage gestellt, doch die CDU hält an ihr fest. Gerade Geringverdiener, so der Wirtschaftsflügel, müssten mehr privat vorsorgen.
Wir brauchen einen einfachen, standardisierten Riester, der auch für Geringverdiener attraktiv ist, den jeder versteht, wo ich nicht jedes Jahr Nachweise besorgen muss.
Die SPD will den Fokus auf die staatliche Rente legen. Das derzeitige Rentenniveau müsse eingefroren werden, zur Not finanziert durch höhere Steuern auf Kapitalerträge.
Menschen, die arbeiten, werden dafür höher besteuert, als wenn jemand sein Geld für sich arbeiten lässt. Kapitalerträge müssen genauso besteuert werden wie Arbeitseinkommen.
Einen möglichen Kompromiss, ein Gesamtkonzept für eine Rentenreform, will Arbeitsministerin Nahles im Herbst vorlegen.
Der Wettlauf ist eröffnet. In den letzten Tagen haben Politiker aller Parteien sich mit Ideen überboten, wie die Rente zu reformieren sei. Ein hochkomplexes Thema. Trotzdem wollen sie alle damit Wahlkampf machen. Denn es locken die Stimmen von 40 Millionen Wahlberechtigten, die die Rente noch vor sich haben.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor Hackerangriffen auf Autos und Flugzeuge. Der neue Behördenchef Schönbohm sprach in der Welt am Sonntag von einer realen Gefahr. In den USA seien Fahrzeuge bereits gehackt worden. Es sei nur noch ein kleiner Schritt bis zur Manipulation beispielsweise von Bremsen. Das wohl größte Sicherheitsrisiko im Alltag betreffe allerdings Smartphones. Das BSI ist die zentrale Bundesbehörde zur Abwehr von Cyberangriffen. Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Rakete getestet, die von einem U-Boot aus abgefeuert wurde. Das nordkoreanische Fernsehen zeigte Fotos, die den Abschuss belegen sollen. Machthaber Kim Jong-un habe den Test in der Nähe der Stadt Simpo beobachtet. Die Fähigkeit, Raketen von U-Booten zu starten, würde das militärische Drohpotenzial des Landes erheblich steigern. Südkorea bestätigte den Test, meldete aber, die Rakete sei nur 30 Kilometer weit geflogen. Ein Jahr nach der Erdbebenkatastrophe ist in Nepal der Opfer gedacht worden. Gewaltige Erdstöße hatten im April 2015 weite Teile des Himalaya-Staats in Trümmer gelegt. Fast 9000 Menschen kamen ums Leben. Überschattet wird das Gedenken vom schleppenden Wiederaufbau. Immer noch müssen 4 Millionen Menschen in Notunterkünften leben. Denn wegen politischer Streitereien kommt Hilfe bei den Opfern bisher kaum an.
Einen Moment innehalten, trauern, weinen um die vielen Toten. Auch der Premierminister zeigt sich. Viele in Nepal sind wütend auf ihn, fragen, warum kommt die Hilfe so spät?
Why help has reached so late?
Keine Antwort. Die Regierung hat bislang kaum Gelder ausgezahlt, begutachtet noch immer die Schäden. Dabei stellte die internationale Gemeinschaft fast 4 Milliarden Euro bereit. Pro Familie könnte es etwa 2000 Euro geben, viel zu wenig für ein Haus auch in Nepal. Viele wollen und können nicht mehr warten. In den Bergdörfern bauen sie sich nun neue Hütten mit dem, was sie im Wald finden. Ich habe gehört, dass die Regierung uns neue Häuser bauen will, aber wann? Vielleicht bauen sie irgendwo, vielleicht kommen sie her, keine Ahnung. Bislang haben sie hier aber nichts getan. Hilfsorganisationen versorgten die Menschen mit Lebensmitteln, Medizin, Zeltplanen. Aber sie können sich kaum um den Wiederaufbau kümmern. Kritisieren, die Regierung habe mit ihrer Bürokratie vieles verzögert, sagen, es sei immer noch viel zu tun.
Die größten Probleme, die die Bevölkerung hier hat, ist zum einen die Unterkunft, die Häuser, Wiederaufbau. Ein großes Problem ist auch die Wasserversorgung, weil durch das Erdbeben viele Wasserquellen gestoppt sind.
Die Regierung verspricht, der Wiederaufbau solle jetzt starten, aber Nepal wird Jahre brauchen. Erst bebte die Erde, dann zeigte sich die Regierung zerstritten und überfordert. Bergdörfer waren und sind schwer erreichbar und so leiden immer noch Millionen. Es sind die Ärmsten im bitterarmen Nepal.
Welches Ausmaß das Beben hatte, belegen wir eindrucksvoll auch auf tagesschau.de. In Bildern, die Orte vor und nach der Katastrophe zeigen. In der Fußball-Bundesliga gab es zum Abschluss des 31. Spieltages 2 Heimsiege. Eintracht Frankfurt bezwang Mainz mit 2:1 und besiegelte damit gleichzeitig den Abstieg von Hannover. In der ersten Sonntagspartie hatte Mönchengladbach mit 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen.
Borussia Mönchengladbach in der weißen Spielkleidung von Beginn an mit viel Druck. 7. Spielminute, ein Eigentor von Toljan, die frühe Führung für die Gastgeber. Und die versuchten gleich nachzulegen. André Hahn heute für Stindl, der aus familiären Gründen nicht dabei war. Und hier mit der nächsten guten Chance. Wenige Sekunden vor der Halbzeitpause wieder André Hahn und der trifft Torhüter Oliver Baumann am Arm. Schiedsrichter Hartmann sah kein Foul, der Hut 2:0. Der Halbzeitstand, aber die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zeigte Moral. 9 Minuten nach dem Seitenwechsel ein Fehlpass von Elvedi, Volland zu Kramaric, der Anschlusstreffer für die abstiegsgefährdeten Gäste. Die TSG Hoffenheim ging danach ins Risiko, dadurch beste Kontermöglichkeiten für Borussia Mönchengladbach. Dahoud zu André Hahn und der zum 3:1 Endstand. Borussia Mönchengladbach dadurch weiter mit guten Chancen auf die Qualifikation zur Champions League.
Die Tabelle. Bayern München fehlt noch ein Sieg zur 26. Meisterschaft. Dortmund ist Zweiter, dahinter Leverkusen, Berlin und Mönchengladbach. Mainz ist Sechster. Die zweite Hälfte beginnt mit Wolfsburg, dann Hamburg und Augsburg. Hoffenheim auf Rang 14, gefolgt von Stuttgart. Auf dem Relegationsplatz Bremen nur einen Punkt dahinter Frankfurt. Hannover muss zum 5. Mal aus der Bundesliga absteigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. April.
Auch die neue Woche beginnt unter Tiefdruckeinfluss und mit polarer Kaltluft gebietsweise winterlich. Heute Nacht ist es teils klar, teils wolkig. Hier und da fällt Schnee oder Schneeregen. An den Alpen schneit es längere Zeit, auch am Tag. Von Nordwesten breiten sich Regen und Schneeregen aus. Dazwischen morgen zunächst recht freundlich. Später aber auch dort Schnee und Regenschauer, auch Graupelgewitter sind dabei. Heute Nacht auf den Nordseeinseln bis 3 Grad, sonst verbreitet leichter Frost oder Werte um den Gefrierpunkt. Morgen am Alpenrand kühle 2, im Osten stellenweise bis 11 Grad. Am Dienstag im Süden länger andauernde Schneefälle, sonst teils Sonne, teils Regen und Schneeschauer sowie Graupelgewitter, dazu windig. Auch am Mittwoch ungemütlich, aber am Donnerstag wird es zumindest regional wieder freundlicher und auch etwas wärmer.
Um 22.45 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Der Präsident und die Kanzlerin, Obamas lobende Worte für Angela Merkel und was dahinter steht. Außerdem Rechtsruck in Österreich, wer die FPÖ noch aufhalten könnte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.